2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Montag, den 2. November 2020. Es ist eine gute halbe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Derby gegen den HSV im Volkspark vom vergangenen Freitag. Das Spiel endet mit einem 2:2 Unentschieden, an das Ergebnis gewöhnen wir uns so langsam. Die Tore in ihrer Reihenfolge, Simon Schirotte, wer auch sonst, bringt den HSV in der 12. Minute in Führung. Ausgleich durch Rodrigo Salazar in der 35. Minute, damit geht's in die Pause. Bevor dann in einer dramatischen Schlussphase in der 82. zunächst Simon Mackinock den Sankt Pauli in Führung bringt, aber nur 2 Minuten später gleicht wieder Simon Schirotte zum 2:2 Endstand aus. Damit bleibt der FC Sankt Pauli Stadtmeister und ich bin heute wieder in der glücklichen Lage, darüber sprechen zu dürfen. Ich bin Yannick und begrüße wieder Tanja. Moin.
Moin.
Ja, wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen gehabt, aber ich frage dich jetzt on air nochmal, wie geht's dir nach diesem Wochenende?
Also eigentlich alles wie am Donnerstag auch noch. Also ich bin relativ tiefenentspannt. Wir sind weiterhin ungeschlagen. Wir haben 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also eigentlich alles gut.
Ja, beschweren könnt ihr euch auf jeden Fall nicht. Du hattest im Vorgespräch gesagt, du hast es ganz entspannt zu Hause auf der Couch geguckt, weil du nicht so der Typ bist für in der Gruppe gucken. Wie war es denn so ein, ja doch nicht so ein gewöhnliches Spiel, einfach zu Hause vom Fernseher schauen zu müssen?
Es war ein bisschen komisch, weil nach 2 Minuten ging mir Sky die Tonspur auf die Nerven. Dann habe ich nebenbei das HSV-Netradio eingeschaltet. Die waren aber irgendwie immer so gute 10, 20 Sekunden vor dem Spiel sozusagen. Und dann war das etwas irritierend, dass der Ton schneller war als das Bild. Aber ansonsten bin ich wie üblich vorm Fernseher auf und ab getapert und hab mitgefiebert, hab mich zwischendurch ein bisschen geärgert, manchmal ein bisschen gefreut und musste nicht auf den Schiedsrichter schimpfen.
Nee, der war durchaus solide, aber dazu können wir später noch kommen. Es ist auf jeden Fall eine ganz merkwürdige Situation, dass so völlig unbeteiligt oder im Rahmen der Möglichkeiten beteiligt vom Fernseher schauen zu müssen. Mir ging es ja genauso. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen konkret in das Spiel schauen, ich würde das heute gar nicht so machen, dass wir konkret irgendwelche Chancen oder Minuten abarbeiten, sondern so ein bisschen schauen, vielleicht auch welche von den Akteuren, die wir im Vorgespräch schon angesprochen haben, sind dann auch wirklich in Erscheinung getreten und dann kommen wir an einem Namen nicht vorbei, wie auch schon im Hingespräch, Simon Schirotte.
Unser Doppelpacker.
Genau. Hatten wir im Vorgespräch schon angekündigt und ich hatte gesagt, ja, eigentlich egal für welchen Verein der spielt, eigentlich trifft er immer gegen uns und hat das gleich zweimal getan. Jetzt habe ich nachgeschaut, der hat nur Vertrag bis 2021. Wann geht denn hier Michael Mutzel mit ihm ins Gespräch und möchte eine vorzeitige Vertragsverlängerung?
Da bin ich etwas überfragt, weil ich glaube, man ist noch ein bisschen vorsichtig, so mal gucken, wie sich die Saison entwickelt, wo wir denn kommende Saison spielen oder wo da die Tendenz hingeht. Und dann schauen wir mal, also es kommt ja auch ein bisschen auf Terodde selber drauf an. Jetzt im Augenblick ist es ja noch so, dass er eine ordentliche Abfindung von Köln erhalten hat und dann deswegen relativ günstig bei uns spielt und deswegen wurde ja auch nur für ein Jahr der Vertrag geschlossen. Und dann schaut man mal im Frühjahr, wie es weitergeht.
Okay, da gibt es jetzt noch keine irgendwelche im Vorhinein abgeschlossenen Vertragsklauseln, wenn er mit euch aufsteigt oder so, was dann passiert oder so, weißt du nichts von?
Ist noch nichts bekannt geworden. Also ich halte es grundsätzlich für möglich, dass bei uns ständig irgendwelche komischen Vertragsklauseln aufpoppen. Das wäre eigentlich der Normalfall, aber man hat bisher noch nichts davon gehört.
Okay, dann warten wir mal ab. Also ich meine, er hat sich ja jetzt mit 8 Toren in 6 Spielen schon sehr, sehr empfohlen, dass da vielleicht auch andere Vereine hellhörig werden und ihr dann befürchten müsst, dass er dann im Sommer nicht bei euch verlängert, sondern woanders hingeht. Und die Frage ist halt auch, was passiert denn? Ich meine, natürlich wünscht ihm das keiner, aber wenn der jetzt ausfällt, wer ist denn da überhaupt in der Lage, die Lücke da zu füllen?
Ich glaube, 1:1 zu ersetzen ist Terodde in der Form im Augenblick nicht. Also ich glaube, da wäre aber auch jeder Zweitligaverein vor eine ordentliche Aufgabe gestellt, den zu ersetzen. Wir haben natürlich noch Stürmer in der Hinterhand. Im Augenblick ist da als erstes Bobby Wood und dann noch als Stürmer Nummer 4 Hinterseher auf der Bank. Dann Winsheimer kann theoretisch auch die vorderste Front spielen. Aber schwer zu sagen, ich hoffe einfach, dass Terodde lange, lange fit bleibt.
Ja, Winsheimer steht ja quasi auf Platz 2 mit immerhin schon 2 Treffern. Ist ja unter normalen Verhältnissen in 6 Spielen jetzt auch nicht so dramatisch schlecht. Aber das habe ich mir halt gefragt, was macht ihr denn, wenn der dieser Zielspieler vorne, der ja wirklich überall präsent war und uns da wirklich, also gerade über die rechte Seite lief ja viel bei euch und dann der Ball in die Mitte und dann hoffen, dass Terodde da irgendwie was draus macht, was ihm ja auch gelungen ist. Wenn das nicht mehr sein sollte, dann ja, könnte es schwierig werden, sagen wir mal so.
Ich denke schon. Also Lukas Hinterseher ist zwar grundsätzlich ein ähnlicher Spielertyp wie Terodde, aber längst nicht so effektiv, wie Terodde bisher die Saison war. Von daher müssten wir dann ein paar mehr Chancen herausspielen, um ähnlich erfolgreich zu sein.
Ja, wobei die Chancen ja durchaus auch da waren jetzt im Spiel, wobei dann irgendwie, wenn es nicht Terodde war, die Verwertung ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Gehen wir mal weiter in den Spielernamen und nehmen einen Namen, den wir auch im Hingespräch schon auch erwähnt haben, Onana. Hattest du sehr von geschwärmt, warst du sehr begeistert von, der eigentlich erstmal für die zweite Mannschaft geplant war, sich jetzt aber schon souverän durchgesetzt hat und dann auch durch seinen Ball auf Duziak, der dann per Kopf auf Terodde zum 2:2 dann quasi die Einleitung mit übernommen hat. Genau, war also quasi am 2:2 direkt beteiligt. Wie hat er dir insgesamt im Spiel gefallen?
Was ich halt an Onana so mag, ist, wie er seinen Körper einsetzt, also auch in der Defensive, wie er mit seinen jungen Jahren schon so viel eigentlich richtig macht im Zweikampf. Und ich fand, das hat er auch am Freitag gut gemacht, dass er sich gegen euer Angriffspressing ganz gut behaupten konnte und da viele Bälle dann auch wirklich festgemacht hat, was dann in dem Augenblick immer sehr wichtig war, weil eure Spieler, gerade Salazar und Makianok, da vorne ordentlich Druck gemacht haben und dann rumgewuselt haben. Ein Ballverlust unnötigerweise kann da schon dich sofort ins Hintertreffen bringen und da fand ich, hat Onana gut gegengehalten.
Ja, also wir hatten auf jeden Fall nicht allzu viele Möglichkeiten ab und zu. Das war wobei ich sagen muss, also gerade in der ersten Hälfte hat mir mein Verein halt wirklich sehr gut gefallen, weil wir sehr mutig aufgespielt haben, schon in den ersten Minuten Chancen hatten. Ja, hatte ich am Anfang so nicht erwartet. Wen wir aber noch erwähnen müssen, weil den hatten wir früher gar nicht auf dem Zettel, weil wir auch gar nicht wussten, dass er in der Startelf stehen würde, ist Wagnermann.
Mhm. Die Flanke zum 1-0, die war echt erste Sahne. Ich meine, da musste Terodde ja wirklich nur seinen Kopf hinhalten, da konnte er nichts mehr viel schief gehen.
Ja, gut, zugegebenermaßen, da muss ein Stürmer auch erstmal dann auch stehen, aber das ist ja Terodes Qualität, genau da zu sein, wo der Ball dann hinkommt. Aber natürlich auch, bevor er die Flanke schlägt, lässt er ja erstmal unseren links spielenden Ditgen wirklich stehen und hat dann wirklich die Möglichkeit, diese perfekt geschlagene Flanke zu schlagen. Und ja, dann steht's 1-0 in der 12. Minute und ich habe schon gedacht, okay, naja, was wird das denn hier heute? Aber danach kam nicht mehr allzu viel erstmal von euch. Es hat sich dann so ein bisschen, so in den nächsten 20 Minuten, so ein bisschen egalisiert, finde ich.
Mhm. Also fand ich auch, gerade in der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit fand ich, dass wir mehr Spielanteile hatten, aber auch nicht wirklich zwingend. Aber in der ersten Halbzeit, das war ja wirklich teilweise offener Schlagabtausch, was da ablief. Also das ging ja rauf und runter. Habe ich auch so von euch nicht erwartet, dass ihr so offensiv dagegen haltet. Und unsere Mannschaft hat es offensichtlich auch nicht so ganz erwartet. Von daher waren sie, glaube ich, erstmal ein bisschen überrascht und mussten sich so ein bisschen schütteln, um dann in der zweiten Halbzeit da besser mit zurechtzukommen.
Ja, ich glaube, ein bisschen schütteln mussten wir uns auch, nachdem du dann, wenn du in der 12. Minute schon einen Gegentreffer kriegst und dem dann erstmal hinterherläufst, dann das steckst du auch nicht so einfach weg. Aber das hat der FC St. Pauli ja jetzt in den vergangenen Spielen schon gezeigt, dass uns das diese Saison auf jeden Fall wesentlich mehr liegt als noch in zurückliegenden Spielzeiten. Und dann gibt's in der 35. Minute, du hast die beiden Namen schon genannt, Makinok bekommt den Ball vorne an der Strafraumgrenze, macht ihn erstmal fest durch seine körperliche Präsenz, kann dann auf Salazar ablegen und der trifft den Ball so, wie er ihn, weiß ich nicht, in einem von 10 Fällen wahrscheinlich trifft und da kann Ulrich dann auch nichts mehr machen.
Nee, also das war wirklich schönes Tor, also auch gut herausgespielt und dann der Schuss. Ja, entweder geht er ins Seiten aus oder der schlägt halt so ein und in dem Augenblick ist er so eingeschlagen.
Ja. Also wie gesagt, da würde ich Ulreich auch keinen Vorwurf machen, denn kann er da in der Situation nicht bekommen. Aber Ulreich hatte ja auch, das wäre der nächste Name, den ich aufzählen wollen würde, hatte ja im Verlauf der Partie noch mehrere Möglichkeiten, sich dann auch mal auszuzeichnen. Ich denke da vor allem an einen Fernschuss von Becker, da sind wir jetzt aber schon in der zweiten Hälfte, irgendwie um die 50. Minute rum, so aus, ja, was sind das dann, so 18, 19 Meter und mit einer Flugparade kann er denn dann entschärfen? Also, ich weiß nicht, wie viel Anteil würdest du auch Ulreich oder allgemein eurer Hintermannschaft zurechnen, dass da am Ende doch noch ein Punkt liegen geblieben ist?
Also, bei eurem 2-1, da sah Ulreich nicht so ganz gut aus. Also, er ist noch dran und lenkt ihn aber dann trotzdem irgendwie nur knapp unter die Latte, so dass er dann reingeht. Aber ansonsten kann man ihm da wenig Vorwürfe machen innerhalb des Spiels. Auch sonst fand ich unsere Abwehr noch relativ gut. Ich meine, da war auch noch Jan Jamra auf der rechten Seite. Der hat ein überragendes Spiel gemacht. Also euer Dittgen tat mir zwischendurch ein bisschen leid, dass er ständig gegen die schnellen Wanyoman und Jamra antreten musste und irgendwie ständig das Hintersehen hatte.
Ja, wobei Dittgen auch nicht der langsamste ist eigentlich, aber hat dann anscheinend in Jamra und Wagnermann da über die rechte Seite von euch aus gesehen schon ein bisschen seine Meister gefunden in dem Spiel. Das 2-1 war, glaube ich, also den spitzelt ja Mackinock da so ein bisschen mit der Fußspitze und dann prallt er, glaube ich, irgendwie bei Ulreich irgendwie so ein bisschen unten an den Arm und hüpft dann so ins Tor irgendwie. Ich glaube, so habe ich das in Erinnerung. Also ich glaube, ja, eine Latte habe ich da gar nicht in Erinnerung irgendwie.
Nee, aber er geht dann halt über Ulreich hinweg und zwischen Ulreich und Latte rutscht er dann durchs Tor, anstatt dass Ulreich es schafft, irgendwie mit einer Bewegung den Ball vielleicht noch über die Latte zu lenken.
Mhm.
Das meinte ich in dem Sinne.
Ah, okay. Gut. Würdest du denn insgesamt sagen, also dann der Vollständigkeit halber, das 2-2 haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Wobei ja doch durch Duziak, ne, und dann bei Kopf verlängert und dann ist Tirode da, wo er stehen muss. Avevor kommt da zu spät, kann ihn nicht mehr richtig stören, will vielleicht auch nicht einen Elfmeter provozieren und dann kann Himmelmann auf unserer Seite auch nichts machen. Der war sowieso bei beiden Treffern relativ chancenlos, finde ich. Ja, geht das 2-2 denn für dich insgesamt in Ordnung oder hättest du dir am Ende gesagt, okay, dann eigentlich hätten wir das gewinnen müssen?
Nee, also ich fand, das war durchaus leistungsgerecht, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen die aktivere Mannschaft waren. Es war halt nichts Zwingendes dabei. Und wenn wir dann da nicht irgendwie ein Chancenfeuerwerk oder sowas abziehen, dann müssen wir uns dann halt auch nicht wundern, wenn es nur 2-2 am Ende ausgeht. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber insofern vom Spielverlauf fand ich das ein völlig gerechtfertigtes Ergebnis.
Ja, ich habe ja auch genau das getippt im Gespräch. Also das einzig Ärgerliche ist halt, aber das ist vielleicht doch einfach ein bisschen sind die Erfahrungswerte dieser relativ neu zusammengestellten Mannschaft, dass du halt, wenn du in der 82. Minute mit 2-1 in Führung gehst, auswärts, dass du es dann qualitativ irgendwie hinkriegen musst, das auch über die Zeit zu bringen. Aber das sind, glaube ich, Sachen, da muss einfach noch vieles gefestigter sein und vielleicht Unsicherheiten, die gerade noch bestehen, müssen da noch ein bisschen ausgebügelt werden. Aber am Ende können wir, glaube ich, können beide Seiten zufrieden sein mit einem leistungsgerechten 2-2.
Würde ich so komplett unterschreiben.
Gut. Haben wir noch irgendwen, also ich muss noch unserer Seite, auch wenn er nicht allzu viel zum Spiel beigetragen hat, weil er erst kurz vor Schluss kam, aber James Lawrence ist jemand, der bei uns hier in der Fanszene sehr hohe Beliebtheit genießt. Es waren viele sehr traurig, als seine Leihe beendet war und dann kam kurz vor Ende des Transferfensters die Nachricht, dass er wiederkommt und da waren viele sehr froh und hat jetzt so seine ersten Schritte wieder für uns auf den Platz gemacht und den wollte ich einfach der Vollständigkeit halber, weil es mich auch so gefreut hat, auch wenn man das in dem Moment gar nicht so würdigen konnte, weil man einfach gehofft hat, okay, verdammt, jetzt kriegt nicht auch noch das 3-2. Wollte ich einfach noch erwähnen, dass ich das schön fand, dass er jetzt wieder mit dabei ist und sich nach und nach in die Mannschaft zurückarbeitet.
Ich könnte bei uns noch unsere beiden Oldies erwähnen. Einmal Klaus Jasula, der euch beinahe das Siegtor geschenkt hätte. Wo ich bei der Einwechslung hatte ich schon irgendwie so ein ganz böses Gefühl und dann schlägt er da dieses Luftloch und ihr habt diese Wahnsinnschance da irgendwie nochmal 2 Minuten vor Schluss ungefähr. Und unser zweiter Oli, Toni Leistner, der gar nicht zum Einsatz gekommen ist, aber der hinterher auf Twitter einfach mal gesagt hat, hey, immerhin weiterhin ungeschlagen und ich hab mir keine Sperre eingefangen.
Ja, das hatte ich auch gesehen. Schön selbstironisch. Ja, und Jasula hat leider, da sind Social Media halt Fluch und Segen zugleich, ne? Also wenn dir sowas passiert, kannst du sicher sein, dass genau diese Szene dann auch gerne durch Twitter und sonst wo kursiert. Und ich glaube, also ich habe jetzt natürlich nicht eure Fanreaktionen irgendwie nachgelesen oder so, aber ich glaube, Jasula vor allem ist da nicht so gut weggekommen im Nachhinein des Spiels, oder?
Nee, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass er sich auch in den Spielen zuvor immer schon mal so Böcke geleistet hat, vor allen Dingen im Spiel gegen Paderborn. Und man ist da jetzt ein bisschen misstrauisch geworden. Es tut mir sehr leid für Klaus Jasula, der eigentlich durchaus mehr kann, als er bisher bei uns gezeigt hat. Aber bisher fallen seine Auftritte halt eher unter unglücklich.
Ja, kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Gut, dann schließen wir das Spiel selber soweit ab und gucken mal so ein bisschen auf das, was auf den spärlich besetzten Rängen los war. Wir waren ja beide, wie gesagt, nicht vor Ort. Hast du mit Leuten sprechen können oder kennst du jemanden, der selbst vor Ort war?
Tatsächlich, in meinem kompletten Bekanntenkreis hat keiner eine Karte gekriegt. Also selbst der Chef von unserem Supporters-Club ist leer ausgegangen. Von daher, ich habe keine Bekannten, die da waren.
Okay, dann nehme ich wieder meine Expertise, die ich schon in vergangenen Auswärtsspielen gerne genutzt habe. Mein Kumpel Carsten, der für die Basis den Live-Ticker macht, hatte ihn so ein bisschen gefragt, was seine Eindrücke waren und ob das für ihn im Stadion auch so aussah. Das wäre das Erste, was ich ansprechen wollen würde, dass so die Ränge sehr eng oder zumindest zu eng als nötig oder enger als nötig besetzt waren. Ich weiß nicht, welche Grade ist das da, wo die meisten Zuschauer saßen?
Das war vor allen Dingen Westtribüne. Die Osttribüne war noch für VIPs offen, aber ansonsten die Sitzplätze waren alle A-Rang Westtribüne.
Ja, und da habe ich mich gefragt, also zumindest links sind noch 2 Sitzblöcke frei und der ganz rechts ist auch nur so ganz spärlich besetzt. Weiß nicht, hast du so ein bisschen Einblick in dieses Konzept, wie man da die Plätze besetzt. Also ja, wenn rangezoomt wurde, sah man, okay, da sitzen 2 zusammen, die sind wahrscheinlich ein Haushalt, dann sind wieder 2 Plätze frei, da sitzen wieder welche. Aber wenn man nur 1000 Leute reinlässt in so einem großen Stadion, und habe ich mich gefragt, warum man dann den Platz nicht besser ausnutzt, den man zur Verfügung hat.
Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber erstens glaube ich nicht, dass es sich besser verteilt, wenn man irgendwie dann auch noch den kompletten A-Rang zum Beispiel aufmacht. Also da verlieren sich die einzelnen Zuschauer dann. Also stimmungsmäßig bringt das gar nichts. Und auch so ist dann halt die 2,5 Meter Abstand sind immer gegeben, weil du auch nur jede zweite Reihe besetzt und dann immer 2 Plätze zwischen den Doppelplätzen frei hast. Von daher, wenn du mehr Ränge aufmachst, hast du auch mehr Ordner, die du brauchst. Du hast mehr Personal, was irgendwie Verkaufsstände und so weiter betrifft, musst du halt alles mitrechnen. Von daher glaube ich, es lohnt sich einfach nicht, mehr bei 1000 Zuschauern mehr als die Westtribüne aufzumachen.
Ja gut, also organisatorische Gründe habe ich mir da auch schon am ehesten vorstellen können. Es wirkte halt nur irgendwie zwischendurch im Bild irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also das hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen anders lösen können. Aber sei es drum. Jetzt hast du die Stimmung schon angesprochen, soweit die bei 1000 Leuten überhaupt entstehen kann. Sowohl am Fernseher als auch durch meinen Kontakt ins Stadion selber war eigentlich außer so vereinzelten HSV-Rufen und dem natürlich allseits beliebten Scheiß St. Pauli und einem Here geht der HSV jetzt nicht allzu viel akustische Präsenz vorhanden oder hast du das anders wahrgenommen?
Nee, das habe ich aber auch gar nicht anders erwartet.
Weil eben so wenig Leute da waren.
Erstens, weil wenig Leute da waren, dann sind es auch Leute, die jetzt nicht unbedingt der Ultraszene und der Stimmungsszene zuzurechnen sind. Von daher wundert mich das nicht.
Genau, das hatten wir ja im Vorgespräch auch, dass man dann schauen muss, wer denn überhaupt da diese wenigen Plätze überhaupt besetzt. Und klar, dann hast du halt wahrscheinlich Leute, die da... Ich war ja schon überrascht, dass er dann das nicht gepfiffen wurde. Zumindest habe ich nichts gehört.
Boah, das Spiel hat das jetzt auch nicht so wirklich hergegeben, dass man pfeifen müsste.
Naja, wenn man in der 82. 1-2 in Rückstand geht, hätte ich schon erwartet, dass da zumindest vereinzelte Pfiffe kommen.
Also ich glaube, das wäre selbst bei vollem Haus nicht passiert.
Okay, das kannst du im Zweifel dann besser beurteilen. Ich erinnere mich halt nur an Bilder oder ja Eindrücke, die ich damals hatte, als man noch zu vielen Leuten ins Stadion durfte, dass dann halt, als wir bei euch 2-0 führten, vergangene Spielzeit, dass dann schon vereinzelte Leute frühzeitig die Ränge verließen. Und auch Pfiffe gab es auf jeden Fall auch, aber gut.
Ja, aber das war ja mit der Spielweise am Freitag kein bisschen zu vergleichen. Also
das stimmt, aber beider Seiten. Also die Medien schrieben auch besten Zweitliga-Derby seit es die Zweitliga-Derbys gibt, so sinngemäß. Nee, also spielerisch war es auf jeden Fall auf Augenhöhe und glaube ich auch für neutrale Zuschauer gut anzusehen.
Das denke ich auch. Ich kann mich nicht überlege die ganze Zeit immer, wann ich das letzte Mal so ein gutes Derby, egal ob erste oder zweite Liga, gesehen habe. Also von beiden Seiten, dass es so auf und ab ging und so wirklich dran erinnern kann ich mich an keins.
Nee, also so schön das natürlich auch war, die letzten beiden Derbys zu gewinnen, das war natürlich dann immer nicht so, naja, das Ergebnis spiegelte wahrscheinlich nicht unbedingt wieder, wie das Spiel gelaufen ist. Da haben wir einfach die Chance genutzt und ihr habt euch da ein bisschen selbst im Weg gestanden. Und das war am Freitag wirklich, ein Spiel auf Augenhöhe, was dann am Ende auch, glaube ich, ein verdientes Unentschieden bekommen hat. Oder das haben wir ja schon festgelegt. Und dann machen wir damit auch den Deckel auf das Spiel und das Drumherum. Und schau mal so ein bisschen in die Zukunft. Wie geht's denn für deinen Verein jetzt in den nächsten Spieltagen weiter? Wir haben einen Spieltag, dann haben wir Länderspielpause, dann ist wieder einer. Wie geht's da für euch weiter?
Wir haben jetzt als nächstes erstmal unseren Angstgegner am kommenden Montag, Holstein Kiel in Kiel. Bisher haben wir gegen die Kieler in der zweiten Liga noch nicht gut ausgesehen. Von daher, das könnte schwierig werden. Ich meine, Kiel ist auch ziemlich gut in die Saison reingekommen, stehen auf Platz 3. Also das wird eine Aufgabe. Also das wird nicht einfach. Wahrscheinlich sogar noch schwieriger als das Derby.
Da würde ich tatsächlich zustimmen. Also mir wurde ja auch im Nachhinein unseres Vorgesprächs vorgeworfen, ich hätte eure bisherigen Gegner ein bisschen klein geredet. Das wäre ich jetzt bei Kiel nicht tun. Also da... Da habt ihr wirklich was vor der Brust und die sind nicht einfach und wir sehen da zumindest bei denen zu Hause auch nicht wirklich immer gut aus.
Ja, die sind auch immer unangenehm zu spielen, also ein bisschen nickelig dabei und ja, niemand mag die Kieler.
Okay, können wir uns darauf einigen, erstaunlicherweise. Wie geht's danach weiter?
Es wird nicht einfacher, danach kommt Bochum zu uns nach der Länderspielpause und dann zum Schluss im November kriegen wir nochmal... Oder fahren wir nochmal nach Heidenheim?
Okay, also gut, da wären jetzt die Heidenheimer die einzigen, wo ich sagen würde, naja, denen geht es momentan auch nicht so gut. Haben wir jetzt auch am Wochenende gegen Düsseldorf verloren, aber ja.
Ich glaube, Heidenheim hat einfach jetzt im Sommer zu viel Qualität verloren.
Ja, das ist halt die Krux, ne? Wenn du so hoch am Ende dastehst und dann noch Relegation spielst und das dann daran dann scheiterst, ja, dann verlassen dich halt die guten Spieler.
Ja, also ich glaube, in Heidenheim gerade mit Dorsch haben sie wirklich herben Verlust hinnehmen müssen und die werden es schwierig haben diese Saison.
Ja, denke ich auch. Aber ja, also Kiel und Bochum würde ich dir zustimmen. Das könnten schwierige Spiele werden. Dann der Vollständigkeit halber, für uns geht es am Sonntag weiter gegen den KSC zu Hause. Bezeichnenderweise haben wir heute vor einem Jahr auch gegen den KSC gespielt und, oh Wunder, auch 2-2. Also es scheint langsam ein sehr gewohntes Ergebnis für uns zu werden. Schöner wäre natürlich, wenn wir mal dieses zweite Gegentor nicht kriegen und sondern mit einem 2-1 auch mal 3 Punkte einfahren. Aber das wird man sehen. Dann Paderborn auswärts, da rechne ich mir überhaupt nichts aus, auch wenn die natürlich gerade wieder auf dem besten Weg sind, ihren traditionellen Durchmarsch von Liga 1 in Liga 3 anzutreten. Und dann zu Hause gegen Osnabrück, dann das letzte Spiel im November.
Auch unangenehm. Also gerade Paderborn und Osnabrück. Karlsruhe kann man immer schlecht einschätzen, wie, was für einen Tag die erwischen, aber da hat man eigentlich immer noch ganz gute Chancen, da zu gewinnen. Aber Paderborn ist unangenehm und Osnabrück ist sehr unangenehm.
Ja, also wenn ich so ein bisschen drauf schaue, dann würde ich eigentlich sagen, ja, KSC vielleicht, wie gesagt, mal nicht das zweite Gegentor kriegen, sondern mal entweder 1-0 oder 2-1 halt mit einem Tor Unterschied auch mal gewinnen. Paderborn maximalen Punkt, so wie ich eigentlich in jedes Auswärtsspiel reingehe, seit wir letzte Saison eigentlich nur das eine bei euch gewinnen konnten. Und Osnabrück, ja, zu Hause zumindest nicht verlieren, und noch ein Punkt wäre natürlich auch schön, aber die sind ja wirklich dermaßen gut in die Saison gestartet und das als Aufsteiger, also ja, muss man mal schauen, wie das wird. Gut, das so zum Programm. Eigentlich wäre in der angesprochenen Länderspielpause unsere Mitgliederversammlung gewesen, die ist jetzt natürlich aus nachvollziehbaren Gründen in den Dezember verschoben und wird da auch nur digital stattfinden. Eigentlich hätten wir uns am 15. November auf der Haupttribüne einfinden sollen. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal abgesagt. Und relevante Inhalte, die am 15. hätten behandelt werden sollen, werden dann außerordentlich im Mai nachverhandelt, wenn man dann hoffentlich auch wieder mit Präsenz und auch abstimmen kann. Und du hattest mir gesagt, für euch steht auch im Januar eure Versammlung an und da gibt es auch noch nicht so ganz klar, wie das alles vonstatten gehen soll, richtig?
Nee, also wir haben normalerweise jährlich immer im Januar, spätestens Februar, unsere MV. Da gibt es bisher noch überhaupt keine Infos. Ich sehe das aber auch nicht wirklich, dass wir irgendwie im Januar irgendeine Halle irgendwo gemietet kriegen, wo viel Abstand gehalten werden kann oder sonstiges. Ich glaube, das wird sich dann mindestens bis im Sommer rein verzögern. Und bei uns stehen halt gleich Präsidentenwahlen an, von daher, das ist keine ganz so unwichtige MV.
Ja gut, dann ist ja gut, dass es im Januar gewesen wäre, dann kann man zumindest innerhalb des Kalenderjahres, darf man dann glaube ich einfach verschieben, ne, solange sie in dem Kalenderjahr 2021 stattfindet.
Ich glaube, so fest ist das bei uns in der Satzung nicht festgeschrieben, also nur das einmal im Jahr muss eine MV stattfinden, mehr nicht.
Ne, das meinte ich ja. Ne? Also wenn Januar normalerweise Termin gewesen wäre, hast du ja theoretisch bis Ende des Jahres Zeit, das irgendwann stattfinden zu lassen.
Genau, also es muss jetzt dann auch nicht irgendwie spätestens, was weiß ich, 18 Monate nach der letzten MV muss die nächste stattgefunden haben. Das gibt es dann glücklicherweise nicht. Sonst gäbe es dann irgendwann ein Problem.
Okay, dann zum Abschluss. Wir haben die 30-Minuten-Marke jetzt gerade schon angekratzt. Das ist ja immer so, dass die Richtlinie, die wir uns so ein bisschen vorgeschrieben haben hier, ohne das in Stein zu meißeln, aber dann geben wir so ein bisschen persönliche letzte Worte, sage ich mal. Was glaubst du denn, wie wird die Saison für den HSV jetzt weiter verlaufen und werdet ihr es am Ende dieser Saison im dritten Anlauf dann schaffen, aufzusteigen?
Im Augenblick bin ich durchaus voller Hoffnung, dass wir es tatsächlich schaffen, aber diese Hoffnung, die trügt sehr schnell, deswegen wage ich es eigentlich noch gar nicht, das jetzt nach 6 Spieltagen schon zu sagen. Also ich meine, wir standen auch schon zur Halbserie auf Platz 1 und haben es trotzdem vermasselt, von daher. Ich warte die Rückrunde ab und dann gucken wir mal.
Okay, also gesunde Skepsis auf deiner Seite. Meine Ansicht dazu ist, wir gewinnen noch das zweite Derby oder spielen zumindest unentschieden, damit ihr dann damit wir Stadtmeister bleiben und ihr euch dann gerne in Liga 1 verabschieden dürft. Aber ja, das wäre so mein Wunsch. Ansonsten sieht man einfach, was für eine Qualität ihr habt. Das hat man am Freitag auch gesehen, wenn da wirklich mal das Spiel schnell gemacht wird, wie gut da einzelne Akteure bei euch sind. Einige haben wir angesprochen. Ja, das sollte schon am Ende, ja, wenn es vielleicht nicht Platz 1 wird, sollte es zumindest irgendwie da für euch reichen. Wenn jetzt nicht noch was ganz Dramatisches passiert. Aber ich meine, ich will ja nicht unken, aber man hat ja bei euch gesehen.
Das ist immer noch der HSV, also von daher.
Genau. Gut, wir werden das weiter beobachten und mal schauen, welche beiden Gesprächspartner sich im zweiten Derby oder im Rückspiel dann zusammenfinden werden. Wir teilen das bei uns immer so ein bisschen auf. Mal schauen, wie das wird. Gut, Tanja, ich danke dir erstmal für die beiden Gespräche und deine gesunde Skepsis und selbstkritische Einschätzung deines eigenen Vereins. War sehr angenehm und ja, noch viel Erfolg für die laufende Saison.
Hat mir Spaß gemacht, danke für die Einladung.
Gut, und dann verabschieden wir uns auch von allen, die zugehört haben. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
Tschüss.